Vollcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Verrückter sechster Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Lewandowski macht in 9 Minuten 5 Tore. Borussia Dortmund gewinnt ausnahmsweise mal nicht. Und in Gladbach und Stuttgart heißt es Krise. Welche Krise? Ein Satz, den sich Hannover 96 bis auf Weiteres, glaube ich, mal sparen sollte. Habe die Ehre, hier ist der Vorcheck. Ich bin Christoph Fetzer. Schön, dass ihr mit dabei seid. Her mit der Kugel!
Die Fußball-Bundesliga.
Die 3-Runde komplett machen auch heute wieder Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de auf Twitter @cc_Eckner. Hallo.
Servus.
Und Christopher Ramm von mirsanroths.de auf Twitter @ramc. Servus.
Habe die Ehre.
Wir werden hier auf Twitter schon teilweise für verrückt erklärt, dass wir uns um 22.03 Uhr noch hinsetzen und den Podcast aufnehmen. Aber wir haben ja gesagt, nach jedem Spieltag. Und dazu gehört auch dieser Spieltag. Und dann morgen, na, ist schon wieder Arbeitstag und dann geht es ja schon wieder los mit der nächsten Bundesliga-Runde. Deswegen, ja, nach dem Spieltag. Und wir schauen uns ein paar Spiele ein bisschen an, gehen jetzt nicht so in die Tiefe, weil alles habe ich jetzt auch nicht gesehen. Geht auch schwer. Wie macht ihr das eigentlich? Schaut ihr Konferenz oder schaut ihr ein Spiel und nebenbei noch irgendwie vielleicht über Sky Go Konferenz oder wie macht ihr das? Ich frage mich manchmal, wie Leute ja so viel mitbekommen können von der Bundesliga. Weil ich habe halt jetzt gestern, gut, ich hatte WSC gegen Köln kommentiert, die Lewandowski-Show habe ich mitbekommen, klar, jetzt heute habe ich dann Dortmund geschaut. Konstantin, zappst du hin und her, schaust du Konferenz, wie machst du es?
Eigentlich schaue ich, also meistens Konferenz, es kommt natürlich drauf an. An den Wochenenden hast du ja dann 4 Einzelspiele meistens und dann eben noch die einzelnen, an die eine Konferenz. Aber jetzt auch heute, also jetzt Konferenz eigentlich die meiste Zeit geschaut. Nebenbei eben so die auffälligsten Sachen, Gladbach-Pressing-Änderungen, wie spielt Leverkusen, keine Ahnung, was macht Stuttgart? Bleiben die am Zorniger-System hängen oder machen die was anderes? Und dann jetzt zum Schluss habe ich mal auf Dortmund, also Hoffenheim-Dortmund Einzelspiel angeschalten, weil das dann nur so eins war, was mich interessiert hat, wieder, ob Dortmund das am Ende noch rausspielen kann, das 2-1. Hat nicht geklappt, aber genau. Aber ansonsten eigentlich, ich denke, so 75, 80 Minuten Konferenz.
Christopher?
Normalerweise schaue ich eigentlich auch viel Konferenz. Heute auch, logischerweise, weil wir auch gesagt haben, wir nehmen gleich hinterher auf. Habe aber ähnlich, glaube ich, wie Konstantin dann irgendwann rübergeschalten zu Dortmund, weil nach, ja, ich glaube, in der Schalte, in der 75. und nach dem, was ich so ein bisschen im Ticker nebenbei gelesen und auf Twitter gelesen hatte, klang das so, als wäre das spannendste Spiel noch von allen. Und ja, so kam es ja dann auch.
Dortmund schafft es nicht ganz hinten raus. Wir fangen aber mit den Bayern an. Die haben gestern gespielt und ich glaube, Christopher, das Spiel hast du dann wahrscheinlich in Gänze gesehen. Und du darfst jetzt die Lobrede halten auf Robert Lewandowski. Oder war es nicht nur Lewandowski? Ja, am Ende steht dann schon Lewandowski einfach unter dem Spiel, weil er die 5 Tore gemacht hat. Und er noch 6, 7, 8 hätte auch machen können.
Ja, also klar, was willst du nach so einem Spiel sagen? Der schießt 5 Tore, also es liest sich natürlich vom Ergebnis her überragend, wenn du 5-1 gegen als Tabellenzweiter gegen den Tabellendritten und Vizemeister des Vorjahres gewinnst und den DFB-Pokalsieger, den amtierenden, dann liest sich das natürlich immer gut. Muss aber dazu sagen, dass es eigentlich vom ganzen Spielverlauf her irgendwie überhaupt gar nicht zusammengepasst hat. Also die 5 Tore haben sich ja in keinster Weise irgendwie angedeutet. Es war ja eher das Gegenteil der Fall. Gerade am Anfang war die Taktik, die Pep Guardiola gewählt hatte, in sich überhaupt nicht stimmig, hat so viel auf eine Viererkette gesetzt, gleichzeitig, das typische Hacking 4-4-2, wobei Kruse sich sehr, sehr, sehr stark mannorientiert hat an Alonso, der dann, ja, wie es in seiner Art dann immer so ist, sich wieder sehr, sehr oft auch zwischen die beiden Innenverteidiger hat fallen lassen, dadurch die Räume zwischen Abwehr und Mittelfeld sehr, sehr groß geworden sind. Und dass das Spielaufbau der Bayern extrem gekrankt hat. Thiago, der ja auch jetzt einige gute Spiele hatte, ich glaube im Piräus war es zum Beispiel, war sicherlich seine beste Saisonleistung, der hat eigentlich überhaupt nicht stattgefunden. Ja, Vidal konnte das Spiel dann auch nicht ankurbeln oder beziehungsweise die Lücken im Mittelfeld komplett schließen und dadurch war der Spielaufbau unglaublich zäh und Bayern hatte keine Torchance oder keinen Abschluss, besser gesagt, innerhalb des Strafraums in der ersten Halbzeit. Ja, und dann kommt Lewandowski und schießt dann einfach 5 Tore. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also es war ja nicht mal so, dass Pep Guardiola jetzt extrem viel taktisch umgestellt hat. Ist ja eigentlich auch bei der Viererkette geblieben, aber die, ja, wie die Tore dann gefallen sind, ja, unglaublich. Mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen.
Ja, erstmal muss man natürlich sagen, er ist ja auch wirklich unglaublich, ist ein überragender Stürmer, aber ja, irgendwas muss ja dann auch Wolfsburg falsch gemacht haben, Konstantin, beziehungsweise die Bayern richtiger als in der ersten Halbzeit, oder war es tatsächlich einfach nur, ja, bringen wir halt den Lewandowski, ist ein guter Stürmer, der wird schon mal 3, 4, 5 machen.
Sicherlich muss man ihm zugute halten, dass er natürlich in den 5 Situationen sehr gut abgeschlossen hat, was ja nicht immer seine Stärke ist. Also ein herausragender Stürmer an sich, vom Komplettpaket her, aber ja, hat ja auch immer mal so Phasen dabei, wo er dann irgendwie gar nichts trifft, zumindest im entscheidenden Abschluss, aber das war gestern nicht der Fall. Gerade das letzte Tor zum Beispiel, die Direktabnahme, das war natürlich herausragend, ja, technisch gesehen.
Die größte oder den leichtesten hat er ja eigentlich fast nicht gemacht.
Ja, genau, das stimmt auch. Aber trotzdem muss man ihm das wirklich zugute halten, dass er natürlich hier auch, er hat dann natürlich auch so ein bisschen Momentum dann in dieser Phase dann einfach, da hat dann das so geklappt und da hat er sich dann auch so einen Schuss wie eben beim 5-1 zum Beispiel zugetraut, so direkt. Und das ist einerseits Lewandowski, auf der anderen Seite eben auch trotz allem die taktische Anpassung zur Halbzeit, eben Lewandowski überhaupt zu bringen, Thiago rauszunehmen, der als Verbindungsspieler nicht funktioniert hat, eben mehr auf so eine Art 4-4-2 umzustellen und dann dadurch eben auch Müller besser ins Spiel einzubinden, weil Müller in der ersten Halbzeit war ja Sturmspitze und wenn er sich ins Mittelfeld zurückfallen lassen hat, dann war ja keiner mehr so richtig im Sturmzentrum, also das hat nicht funktioniert. Müller konnte sich ja da schlecht selber bedienen, aber dann in der zweiten Halbzeit war es eben dann auch Müller, den ich eigentlich eher als Man of the Match sehe, im Gegensatz zu vielen anderen, die natürlich, es wurde jetzt überstrahlt von Lewandowski, aber eigentlich war für mich Müller so der Schlüsselspieler in dem Moment, denn der war ja dann an den meisten Toren auch beteiligt, dann eben als Vorbereiter oder als einleitender Faktor, als jemand, der den Ball im Zentrum, offensiven Zentrum irgendwo aufgenommen hat. Und das war schon ein entscheidender Faktor, dass er eben dann die Spitze mehr oder weniger doppelt besetzt hat, also dass Guardiola die Spitze doppelt besetzt hat und dass Müller sich dann etwas zurückfallen lassen konnte. Eigentlich für mich einer der wichtigsten Kniffe dann von Guardiola, der ja schon gemerkt hat, dass es in der ersten Halbzeit nicht gelaufen ist. Und man muss ihn aber auch zugute halten, Guardiola, dass er eben dann einfach auch da reagiert. Und das hat er ja nicht zum ersten Mal gemacht, sondern das macht er ja häufig. Wenn es dann eben mal nicht läuft, dann reagiert er auch und nimmt auch zum Beispiel jemanden wie Thiago vom Feld oder auch jemanden wie Bernat, der ja auch im Aufbauspiel irgendwie komplett wirkungslos blieb, weil meistens falsch positioniert. Also die Reaktionen von Guardiola sind natürlich dann aus taktischer Sicht gesehen immer sehr interessant und oftmals auch richtig.
Vielleicht hake ich hier nochmal ein, also wenn du jetzt sagst, Müller ist Man of the Match, dann kannst du eigentlich auch fast die zweite Einwechslung noch mit hinzuzählen, Martinez, der schon auch ein gewisses Risiko war, kam für Bernat. Der hat ja jetzt eigentlich 13 Monate keinen Fußball gespielt, jetzt so ein bisschen gegen Darmstadt hinten raus, als das Spiel eigentlich schon gelaufen war, ihn in so eine Situation dann zu bringen, ist dann auch schon ja ein gewisses Risiko, hat sich aber ausgezahlt. Martinez hat am Ende über 90% der Zweikämpfe gewonnen, 6 Kopfballduelle, da hatten die Bayern ja auch gerade Probleme, also der Gegentreffer ist ja auch nach einem verlorenen Kopfballduell gefallen, als Boateng sich schlecht positioniert hatte und dadurch Räume geöffnet hat, und das war auf jeden Fall auch noch eine Einwechslung, die sich dann bezahlt gemacht hat, weil dann die weiten Bälle von Wolfsburg dann eigentlich verpufft sind.
Man erinnert nur an den Zungenschnalzer vom letzten Podcast einfach.
Genau. Ja. Gleichzeitig Zungenschnalzer und wenn das mal kein Vorgriff ist auf den Unsung Hero von heute. Müller und Martinez schon genannt, obwohl doch eigentlich Lewandowski die 5 Buden gemacht hat. Christopher, was hat Wolfsburg falsch gemacht? Stammtisch hat es wahrscheinlich sicherlich geheißen in Bayern, den Lewandowski, den muss doch dicker. Der ist doch so gut, der muss doch einer hier.
Ja, ich glaube, den größten Fehler, den sie gemacht haben, war nicht frühzeitig das 2-0 zu schießen. Die Chancen waren auf jeden Fall da, gerade in der Phase von der 30. bis zur 45. Minute ist das Bayern-Spiel eigentlich immer mehr in sich zusammengefallen und es gab dann noch ganz gute Möglichkeiten. Jetzt nicht nur dieser Fernschuss von Guillaume, sondern auch Draxler hatte dann auf der linken Seite des Öfteren sich ganz gut behaupten können, sich gut durchsetzen können gegen Lahm. Da waren auf jeden Fall noch Möglichkeiten da, sich zumindest auch bessere Torchancen herauszuspielen, als sie es dann gemacht haben. Ja, dass es dann halt so in sich zusammenfällt, in dieser Phase nach dem Ausgleich, ist natürlich bitter. Hacking hat ja dann auch so zwischen den Toren irgendwie reagiert und zumindest mal noch Arnold gebracht. Das hat er sich irgendwie überhaupt nicht bezahlt gemacht. Ich glaube, das passiert einfach mal. Also das passiert auch den besten Mannschaften. Wichtig ist, glaube ich, dann auch die richtigen Schlüsse halt daraus zu ziehen. Und da, das wird dann erst so die nächsten 2, 3 Spieltage zeigen, ob sich dann Wolfsburg auch wieder von diesem Schockmoment erholen kann. Ich kann jetzt nicht mal sagen, dass sie extrem viel falsch gemacht haben. Also wir haben ja schon über die Tore auch gesprochen. Ich meine, dass so ein 5-1 von Lewandowski, diesen Seitfallzieher aus 14, 15 Metern, den fängst du dir halt nicht jede Woche. Das ist dann einfach auch das gewisse Momentum, was dann zusammenkommt. Deswegen würde ich jetzt gar nicht so sehr auf Wolfsburg rumhacken an der Stelle.
Die Bayern sind durch den Sieg Tabellenführer mit 6 Spielen, 6 Siegen, 20-3 Toren. Und sie sind auch deswegen Tabellenführer, weil Borussia Dortmund in Anführungsstrichen nur 1-1 spielt bei der TSG Hoffenheim. Konstantin, war dir das zu wenig oder sagst du, ja, nach wie viel waren es jetzt? 5+5+1, 11 Pflichtspielsiegen zum Saisonstart weg, kann man auch mal unentschieden spielen und das war jetzt auch kein schlechter Auftritt von Dortmund.
Also eigentlich hätte ich damit gerechnet, dass man Hoffenheim schlägt, aufgrund der Probleme, die Hoffenheim auch zuletzt hatte, ja. Auf beiden Seiten des Balles, aber auch gerade defensiv eben doch etwas unorganisiert, was man Gisto auch vorwerfen kann, dass also es doch leicht chaotisch in vielen Fällen wirkt, was er teilweise zusammenbaut bei Hoffenheim, gerade aktuell. Allerdings, wenn man sich natürlich dann die Startaufstellung anschaut, dann war vielleicht ein Punktverlust auch irgendwo einkalkuliert. Klar, natürlich wollte Tuchel das Spiel gewinnen, aber er ließ einerseits Gündogan auf der Bank, andererseits spielte Mkhitaryan nicht, dann wieder die rechte Seite mit Hofmann und Ginter, die manchmal funktioniert, aber auch nicht immer so perfekt zusammenpasst, weil beide doch ihre Schwächen haben. Und wenn das dann so ein bisschen zusammenkommt, dann ist die rechte Seite nicht unbedingt so stabil. Und Reus neu gebracht, der aber noch nicht richtig fit scheint. Also, und Janusz eben zum Beispiel auf der Bank gelassen. Also es war vielleicht zumindest so ein bisschen einkalkuliert. Also anhand der Startaufstellung konnte man das dann so ein bisschen erahnen. Ich hatte dann auch schon vorher so zu verschiedenen Kollegen, die eben Dortmund auch eng verfolgen, geschrieben, dass ich eigentlich darauf wette, dass zur Halbzeit mindestens einer von beiden Gündogan oder Mkhitaryan eingewechselt wird. War dann auch so gewesen, kurz danach, also es war Mkhitaryan, der erst kam und kurz nach der Halbzeit kam dann auch noch Gündogan. Also er hat dann doch wieder die beiden oder die 2 Schlüsselspieler noch gebracht, weil natürlich Tuchel die 3 Punkte am Ende wollte. Dortmund war ja auch in der zweiten Halbzeit dann viel, viel stärker und hat auch viel mehr Chancen. Man muss auch sagen, auch in diesem Spiel hat Hoffenheim wieder viele Räume angeboten, auch im Zwischenlinienraum, vor der Abwehr. Da waren große Lücken gewesen zum Teil. Sieht man im Übrigen im TV bei Hoffenheim immer noch sehr viel besser, wenn die zu Hause spielen in Sinsheim, denn die Kamera ist sehr hoch und dadurch hat man dann einen sehr guten Überblick übers Feld und sieht quasi die Abstände zwischen den Spielern noch viel besser als in manchen anderen Stadien, wo die Hauptperspektive immer viel flacher ist. Und das konnte man heute wieder gut beobachten. Also die Abstände, die vertikalen Abstände haben eigentlich nicht so gepasst. Aber Dortmund konnte das in der ersten Halbzeit nicht ausnutzen und ließ sich im Gegenzug 2-3 Mal so ein bisschen auskontern. Da ist ja dann auch aus einem abgefangenen Ball von Castro, also Ball von Castro wurde abgefangen und dann im schnelles Umschaltspiel, dann war Schmelzer gegen 2. So ist ja auch das 1-0 für Hoffenheim gefallen. Und gut, man hat dann zumindest das 1-1 noch geschafft, aber hatte aber am Ende auch noch Chancen eigentlich, den Sieg einzufahren. Auf der anderen Seite, Hoffenheim hat auch noch einen Pfostenschuss beispielsweise. Also ja, wie man es nimmt. Ob es ein Punktverlust war, natürlich in der Gesamtkonstellation, dass man eigentlich vielleicht punktgleich mit Bayern bleiben wollte. Topspiel ist ja dann am 4. Oktober. Dass man vielleicht da hätte punktgleich nach München anreisen können, wäre sicherlich noch besser gewesen. Aber ja, man musste eben jetzt mal rotieren. Und ich sag mal so, die Spieler 14, 15, 16, die passen beim BVB aktuell noch nicht ganz so perfekt zum System Tuchel, beziehungsweise ist dann der Qualitätsabfall schon da. Das hat man auch jetzt in der Euroleague gemerkt, als er ja auch mal so ein bisschen rotiert hat. Und das hat man natürlich heute auch wieder so gesehen. Klar, natürlich kommt hinzu, wenn jemand wie Reus dann über 2 Wochen raus war, dass der natürlich dann, der hatte immer Probleme, wenn er mal raus war. In den ersten Spielen danach hat man heute wieder gesehen, hat sich wieder bestätigt. Und das ist vielleicht so eine Sache, ein Punkt, der aktuell Dortmund etwas Sorgen bereiten könnte, dass eben irgendwo so der zweite Anzug, so namhaft wie der auch sein mag, noch nicht perfekt passt.
Aber Christopher, trotzdem fällt mir auf, dass Tuchel diese Rotation halt knallhart durchzieht. Also er lässt die gleiche Abwehr spielen, jetzt auch in den vergangenen Wochen, aber er tauscht davor immer wieder aus, obwohl er wahrscheinlich auch wissen müsste, dass, wenn man einen Kagawa auf der Bank lässt, einen Mkhitaryan auf der Bank lässt, einen Gündogan auf der Bank lässt, einfach die Qualität halt nicht ganz so gegeben ist. Aber er macht es trotzdem. Ist wahrscheinlich auch ein bisschen Weitblick.
Er ist ja auch so sein Belastungsmanagement und aber auch sein taktisches Verständnis. Also irgendwie auf YouTube gibt es ja dieses eine Video, was ja mittlerweile legendär ist, wie er diese Phase erklärt, als Mainz irgendwie 2010, ja auch 6 oder 7 Bundesligaspiele zum Anfang gewonnen hatte, ja, wie das dann alles so kam, und selbst da hat er ja auch extrem rotiert, einfach weil es dann sich immer angeboten hat, und es hat sich, glaube ich, aus meiner Sicht heute gezeigt, dass Dortmund eine sehr, sehr gute Mannschaft hat, also auch jetzt vielleicht, wenn man Konstantin jetzt ein bisschen kritisiert, dass vielleicht die Position 15, 16 im Kader nicht ganz perfekt ist, oder vielleicht noch nicht ganz ins System Tuchel passt. Ich denke aber eher, dass sich für mich gezeigt hat, dass Dortmund einfach immer 100% spielen muss, wenn sie die Spiele gewinnen wollen. Das können sie, das haben sie jetzt irgendwie ja seit eigentlich Mitte August gezeigt, dass sie immer an diese 100% Leistungsgrenze rankommen, beziehungsweise fast immer nah an die 100%. Und wenn sie das aber nicht abrufen können, dann wird es eben gefährlich. Das hat man jetzt in der Europa League schon ein, zwei Mal gesehen. Also gegen Orts BK, als sie da irgendwie mal 3-0 zurücklagen innerhalb von 20 Minuten. Und jetzt auch bei dem schwächeren Spiel gegen Krasnodar. Da hat sich das so ein bisschen angedeutet und das hat sich irgendwie heute auch ein bisschen fortgesetzt. Da waren viele Ungenauigkeiten dabei, viele auch ja vergebene oder schlecht gespielt oder schlecht ausgespielte Angriffe, als dann irgendwie Seitenverlagerungen, die jetzt zum Beispiel gegen Leverkusen noch perfekt angekommen sind, dann irgendwie den Rücken gelaufen sind, und ja, das sind so ganz, ganz viele Ungenauigkeiten, Spiele, also Zuspiele in die Spitze, die dann zu vertikal waren, die dann nicht mehr laufen werden konnten. Ja, und auch im Torabschluss war es dann vielleicht auch teilweise nicht konsequent genug, gerade vielleicht dann auch in der zweiten Halbzeit, als man ja dann noch hinten raus und trotzdem noch die Chance hat, das Spiel zu gewinnen.
Ich finde bloß, sie spielen auch, jetzt heute ist mir das wieder aufgefallen, sehr ruhig dann trotzdem im Tor, also in Richtung Tor, verfallen überhaupt nicht in Panik, sondern vertrauen auf die eigene Stärke und spielen sich dann auch bis zum Schluss eigentlich noch Chancen raus. Klar, hätten noch ein paar mehr sein können heute, aber es waren ja auch Möglichkeiten da, also als Ramos da dann nebenhaut, das war eigentlich ein guter Spielzug und den kann man auch mal machen, er trifft ihn halt nicht. Hätte noch einen Handelfmeter geben können nach einer Flanke von der rechten Seite. Wer hat da geflankt? Castro, glaube ich, war es. Aber ja, der Pfostenschuss von Hoffenheim insofern, ja. Unter dem Strich dieses 1:1. Das waren die beiden Topclubs, Bayern München und Borussia Dortmund. Und dann schauen wir aber doch noch nach hinten auch in die Tabelle, da, wo die beiden Mannschaften, die heute gewonnen haben, eigentlich gar nicht stehen wollten. Und man hat das auch nicht so erwartet, nämlich Borussia Mönchengladbach und der VfB Stuttgart. Konstantin, Gladbach schlägt Augsburg 4:2. Stuttgart gewinnt in Hannover mit 3:1. Ja, kannst du aus den Konferenzeindrücken sagen, was die beiden Mannschaften heute besser gemacht haben im Vergleich zu den vergangenen Wochen?
Gladbach ist mehr Risiko gegangen als eben unter Favre jetzt zum Ende hin. Also Schubert hat weiterhin ein 4-4-2 spielen lassen, aber es wurden eben jetzt die Innenverteidiger stärker angelaufen, die gegnerischen Außenverteidiger gepresst. Man hat also größere Lücken schon nach hinten gelassen. Die Innenverteidigung oder die Abwehrkette war dann schon häufiger auf sich gestellt und weniger durch diese engen Ketten dann eben abgesichert. Andererseits wurde eben Augsburg gerade in der ersten Halbzeit eben doch stark unter Druck gesetzt und zu vielen langen Bällen verleitet. Erst in der zweiten Halbzeit, als dann Augsburg auch schneller hinten rausgespielt hat, wurde es dann für Gladbach eigentlich richtig erst gefährlich. Also die erste Halbzeit wurde doch recht klar dominiert und stand ja dann auf 4-0. Die zwei Treffer von Augsburg sind in der zweiten Halbzeit gefallen durch 2 Elfmeter von Paul Verhaag. Fußballgott. Augsburger Fußballgott. Nein, also es war wirklich so, dass Gladbach ist eben mehr Risiko gegangen, ganz einfach irgendwo. Hat jetzt eben doch versucht, durch einen aktiveren Stil vielleicht das Ruder rumzureißen. Ich kann das auch nachvollziehen. Also man hat nicht irgendwie das komplette System rein anhand von Formationen oder so geändert, sondern ist da schon dabei geblieben, weil auch die Spieler schon darauf etwas abgestimmt sind. Aber man hat eben versucht, oder Schubert hat jetzt versucht, als Interimstrainer einfach mal, wie man so schön sagt, einen neuen Impuls zu setzen. So. Und ich denke, da ist einerseits natürlich der Effekt, dass jetzt einfach ein neuer Trainer da ist, auch wenn er nur Interimstrainer ist. und andererseits eben doch auch dann vielleicht mal ein paar neue Elemente reinzubringen, etwas aggressiver herauszurücken, dadurch vielleicht auch das ganze Spiel etwas schneller zu machen. Man hat auch mehr Abschlüsse bei Gladbach gesehen, die aus schnellen Kombinationen heraus sind, aus einem Umschaltspiel heraus, nicht aus Kontern, die man irgendwo 30 Meter vom eigenen Tor starten musste und dann sich irgendwie durchwursteln, durchkombinieren musste, sondern es waren eben dann doch Ballgewinne auch in der gegnerischen Hälfte und dann schnelle Abschlüsse oder schnelle Kombinationen, mehr Platz einfach dafür auch. Also es ist nicht so, dass Gladbach jetzt irgendwie das Ballbesitzspiel auf einmal gefunden hat und jetzt tiefe Verteidigung auseinanderreißen kann mit ganz gewieftem Positionsspiel. So ist es nicht, aber man hat zumindest versucht, jetzt eben da einen neuen Impuls zu setzen, dem eben höher gepresst wird und einfach da ja aktiv herausgerückt wird und so weiter und so fort.
Das war vielleicht auch der größte Vorteil von des neuen Trainers, weil Augsburg sich darauf gar nicht einstellen konnte und das, glaube ich, auch nicht erwartet hat. Das hat man irgendwie beim dritten, vierten Treffer gesehen. Da wurde ja viel zu lang der Ball gehalten, hat die ganze Staffelung auch im Aufbauspiel nicht gestimmt und derjenige Spiel, ich weiß gar nicht, wer dann den Ball verloren hatte, das habe ich in der Schnelle gar nicht gesehen, aber der hatte gar keine andere Möglichkeit eigentlich in der Szene, als den Ball zu verlieren. Und ja, Gladbach hat es dann in dem Moment halt perfekt ausgenutzt. Interessant wird es jetzt zu sehen sein, wie sich das jetzt in den nächsten ein, zwei Spielen dann ein bisschen manifestiert, wenn dann auch ein bisschen mehr klar ist, wie Schubert sich das jetzt vorstellt. Also will er jetzt wirklich so krasses Pressing spielen? Hält es dann auch die Mannschaft konditionell durch? War ja dann hinten raus in der zweiten Halbzeit dann teilweise schon so ein bisschen wackeliger von der ganzen Konstruktion her, weil das Pressing einfach überhaupt nicht mehr gegriffen hatte. Und dann gab es eigentlich auch wieder die ganz großen Lücken. Dann im Endeffekt dann auch noch zwei Elfmeter. Das war dann schon der 7. Elfmeter gegen Gladbach in dieser Saison. Das dürfte, glaube ich, auch europaweit Spitze sein.
Absolut. Reicht gerne auch mal für eine ganze Saison, aber wir sind noch früh in der Saison. Stuttgart, Christopher, was waren da deine Eindrücke?
Ja.
Oder lag es eher in Hannover? Das ist ja auch Wahnsinn, was die bis jetzt abliefern.
Also eigentlich hat sich das so bestätigt, was wir eigentlich in den letzten Wochen schon so ein bisschen angesprochen haben. Dieses extrem hohe Pressing auch von Stuttgart, was so anfällig ist, gerade wenn es eigene Ballverluste gibt, das hat sich eigentlich perfekt bewahrheitet. Das 1-0 ist ja auch wieder so gefallen nach einem Ballverlust im Mittelfeld. Und ja, dann gab es ja eine Überzahlsituation, 4 gegen 3 oder 3 gegen 2 von Hannover zum 1-0. Das kannst du dir eigentlich als Auswärtsmannschaft in dieser Situation eigentlich nicht erlauben. Dass es unterm Strich sich dann doch noch ausgeht, liegt eigentlich so ein Stück weit an der verbesserten Chancenverwertung von Stuttgart. Also die wurden ja doch schon ziemlich bemitleidet nach dem Schalke-Spiel, haben sich jetzt ein bisschen besser angestellt, hatten auch, um jetzt mal das Phrasenspiel ein bisschen zu füttern, wollten es auch gerade so erzwingen. Hat man, glaube ich, ziemlich gut beim 2-1 von Werner gesehen, der dann nochmal relativ gut nachsitzt bei dem zunächst erst parierten Schuss. Taktisch natürlich, in der Abwehr eigentlich immer noch vogelwild und bei Hannover liegt es, glaube ich, eher so ein bisschen daran, dass die Qualität insgesamt im Kader einfach fehlt und Fronzek jetzt auch durch die Ausfälle, die es jetzt noch gab, vielleicht mit Britt noch einen relativ wichtigen Spieler verloren. Ja, der auch nicht so da ist, um dann von der individuellen Qualität dann auch dagegen zu halten.
Konstantin, deine kurze Einschätzung zu Stuttgart?
Es war nicht unbedingt verändert zum Beispiel zu dem Schalke-Spiel jetzt, was sie gezeigt haben. Und Christoph hat es eigentlich auch schon angedeutet, die Chancenverwertung einerseits, aber auch allgemein die Schussqualität war einfach viel höher. Also wir können uns noch an die zweite Halbzeit gegen Schalke erinnern. Ich habe mir die nochmal genau angeschaut. Auch statistisch in dieser zweiten Halbzeit, als ja Stuttgart dann versucht hat, eben den Ausgleich zu erzielen nach dem Gegentor, da hatten sie trotzdem nur 3 Schüsse aufs gegnerische Tor zwischen der 70. und 75. Minute. Ansonsten alles in vorbeigeschossen, vorbeigerutscht, wie auch immer. In dem Spiel jetzt gegen Hannover hatten sie insgesamt 12 Schüsse aufs gegnerische Tor. Hannover und Schalke haben ähnlich verteidigt. Teilweise nur noch mit der Viererkette, 4 große Abstände zwischen den Reihen, teilweise eben locker überspielt worden. War gegen Schalke auch so. Nur Hannover ist natürlich individuell in der Viererkette und auch allgemein in der Defensive einfach schwächer besetzt. Also aktuell ist eigentlich abgesehen von Sané, fällt da keiner positiv im Moment auf. Und das hat natürlich schon Stuttgart in die Karten gespielt. Wenn man jetzt mal den großen Blick wagt, ist es wirklich so, dass Hannover wahrscheinlich aktuell, Darmstadt ist ein Spezialfall, den muss man etwas gesondert betrachten, aber ansonsten ist Hannover einfach aktuell die schwächste Mannschaft in der Bundesliga.
Ihr hört den Vorcheck, mit Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de auf Twitter unter @cc_Eckner zu finden und mit Christopher Ramm von mirseinrot.de auf Twitter @ramc. Ich bin dort @fetzi6 und weise euch hin auf die Seite www.checkpot.fm und auf die Facebook-Seite www.facebook.de/der-vorcheck. Natürlich gibt's auch die Möglichkeit, den Vorcheck als Podcast zu abonnieren. Schauen wir uns die gesammelten Ergebnisse des 6. Spieltags an. Bayern München gewinnt nach 0:1 Rückstand mit 5:1 gegen den VfL Wolfsburg. 5-mal Robert Lewandowski. Dortmund 1:1 in Hoffenheim. Damit also jetzt die Bayern 2 Punkte vor Borussia Dortmund. Am Dienstag dann noch Hertha BSC gegen den 1. FC Köln 2:0, 2-mal Ibišević. Ingolstadt gegen den Hamburger SV 0:1 und Darmstadt schlägt zu Hause Werder Bremen mit 2:1. Und die restlichen Mittwochspiele, Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt 2:0. Leverkusen gewinnt wieder und zwar mit 1:0 gegen Mainz durch das Tor von Chicharito. Und dann haben wir noch, wie angesprochen, Gladbach gegen Augsburg 4:2, Hannover gegen Stuttgart 1:3. Gibt's irgendwas, was ihr zu diesen Partien noch loswerden möchtet? Christopher.
Tja, dann fange ich mal an. Und
ja, weil ich es gesagt habe, dass du anfangen
sollst.
Genau richtig.
Verweise auf das tolle Darmstadt-Spiel. Wir haben jetzt eben gerade ja schon gesagt, oder Konstantin hat ja schon gesagt, Darmstadt war ja so ein Sonderfall. Sie haben überraschend, sie ähneln sich der Bundesliga immer mehr an, haben deutlich weniger lange Bälle gespielt, irgendwie nur noch gut 25%. In manchen anderen Spielen hatten sie fast an die 40%. Und haben es dann irgendwie durch einen Elfmeter dann eben noch gedreht gekriegt gegen Werder Bremen. Erster Heimsieg, jetzt 9 Punkte auf jeden Fall. Irgendwie sehe ich es immer noch chancenlos, aber mit jedem weiteren Sieg oder mit jedem weiteren Punkt, den sie da auf dem Weg hin zum Saisonende einsammeln, steigen ja vielleicht nochmal die Chancen, dass sie sich vielleicht doch irgendwie in der Liga halten.
Die werden doch nicht jetzt ihre Spielweise anpassen beziehungsweise weiterentwickeln, kann doch gar nicht sein.
Ja, es ist unglaublich, die hatten auch fast 60% angekommene Pässe.
Eine überragende Passquote für Darmstadt.
Ja, 10-15% besser als sonst.
SSV Barcelona 98.
Konstantin, von dir noch was zu diesen anderen Partien, die wir noch nicht besprochen haben?
Wenig eigentlich. Ich hab auf das Leverkusen-Mainz-Spiel nochmal so ein bisschen schärferen Blick geworfen, weil das hatten wir ja jetzt auch am Wochenende nochmal besprochen gehabt, also zum letzten Wochenende hin. Leverkusen aktuell weiß man nicht, wo die Philosophie so hingeht. Roger Schmidt ist ja eigentlich, da haben wir ja oft schon diskutiert, eben dafür bekannt für sein aggressives Pressing und so, das hat man jetzt gegen Dortmund nicht gesehen. Auch heute scheint er, es ist schon noch natürlich viel auf Pressing fokussiert, viel auf Umschaltfußball fokussiert, aber irgendwie nicht mehr ganz so radikal und von sich selbst überzeugt, wie noch zum Beispiel in der letzten Saison und auch noch vielleicht zum Start dieser Saison. Ich will jetzt noch keine endgültige Wertung da abgeben, nur es wird interessant sein, wie es bei Leverkusen weitergeht. Ich meine, man hat heute gegen Mainz gespielt, was sehr destruktiv war. Die Mainzer haben eigentlich nur darauf gewartet, irgendein Konter zu setzen, dass eben die Leverkusen dann doch mal zu stark aufrücken und dann eben doch viele Lücken hinten lassen, dass es dann vielleicht mal ins 1 gegen 1 gegen Tat hat heute, glaube ich, gespielt und Ramalho oder
ja.
Papadopoulos
ja,
war, glaube ich, auf der Bank genau so rum. Dass es vielleicht auch ins 1 gegen 1 geht oder dass man mal gegen einen Außenverteidiger ins Dribbling kommt. Aber ansonsten doch sehr destruktiv. Und das Tor von Leverkusen, und das war eher eine Einzelaktion von Chicharito dann in dem Moment. Und die noch ein abgefälschter Schuss am Ende sogar. Also auch das war jetzt nicht so überzeugend. Ich bin gespannt, wie es bei Leverkusen einfach also weitergeht. Das muss man jetzt noch ein bisschen längerfristig betrachten sicherlich, aber irgendwo, man hat ja jetzt auch schon gemerkt, dass Schmidt so ein wenig vielleicht unter Druck geraten könnte. Zumindest hat so ein leicht Rumor, ich weiß nicht, hat Völler noch Kommentare abgegeben. Das macht er ja gern.
Aber er hat den Fußball nie gelebt.
Genau, also genau. Wenn Schmidt das nicht schafft, hat er den Fußball nie gelebt. Nein, ja, aber ich bin mir zumindest nicht ganz so sicher, wo es jetzt bei Leverkusen weitergeht. Also eigentlich war ja Roger Schmidt schon der eigentlich den Verein oder beziehungsweise der Mannschaft so ein bisschen ein Gesicht verpassen soll, die einfach für was steht, dann einfach so vielleicht so ein bisschen narrativ entwickeln und dann eben Leverkusen die Pressingmaschine in Europa oder so. wenn man jetzt natürlich wieder davon abrückt, vielleicht kommen wir jetzt wieder zum etwas orthodoxeren Stil oder so, dann wird es nicht interessant sein, wird es sich positiv am Ende auswirken, weil eigentlich hat man ja die qualitativ starken Spieler schon im Kader. Also wenn man sich mal so den Kader anschaut, ist nicht tief, aber so die ersten 15 Spieler sind schon, wenn sie fit sind, auch für andere Stile möglicherweise geschaffen. Deshalb wird es interessant sein, wie da Schmidt jetzt weiter vorgeht. So muss man noch ein bisschen beobachten, aber ja, kann man vielleicht noch mal ein paar Wochen Fazit ziehen.
Ja, tüftelt auch noch ein bisschen, was die Aufstellung anbelangt. Jetzt heute wieder Bender neben Kramer auf der 6, Kampel dafür wieder auf dem Flügel, vorne drin Bellarabi, hinter, neben, bei Chicharito, Kiesling auf der Bank. Am Wochenende hat er gegen Dortmund Kiesling neben Chicharito angefangen. Also da ist, glaube ich, auch nicht ganz klar, was da sozusagen die ideale Formation ist. Ja, dann sind wir doch schon rasant heute, und zwar richtig rasant, beim Unsung Hero des Spieltags angelangt. Christopher, wie jede Woche und sogar unter der Woche und sogar zweimal jetzt in dieser Woche, dein Unsung Hero des Spieltags.
Da du mir ja irgendwann mal vorgeworfen hast, dass ich zu viele Bayern-Spieler nehmen würde.
Nimmst du jetzt Javi Martinez?
Nehme ich keinen Bayern-Spieler und ich gehe heute mal mit Sandro Wagner.
Doppelpack, Sandro.
Sehr schön. Ich habe jetzt gar nicht mehr im Kopf, wie lange er schon nicht mehr getroffen hat, aber auf jeden Fall, was eine ziemlich lange Zeit, hat jetzt irgendwie sein 9. Tor dann in der Bundesliga geschossen in knapp 91 Spielen. Ist natürlich für einen Stürmer ein Stück weit zu wenig, aber ja. Irgendwie ist er mir doch manchmal ans Herz gewachsen. Ja. Ich weiß nicht warum, aber
701 Bundesliga-Minuten Wartezeit, zuletzt am 13. April 2014.
Aber das war noch das Eigentor, oder?
Das könnte gut sein.
Ich bin gerade im Kicker-Artikel und da steht, seine schlimmste Marke liegt allerdings bei 1332 Minuten. Na, aber das wird schon der richtige...
Wie dem auch sei, das Minutenzählen hat jetzt erstmal wieder für die nächsten...
Genau, hat jetzt erstmal wieder ein Ende gefunden. Für die nächsten 1334 Minuten.
Hätte ich nicht gedacht, dass er sich da nochmal so gut behaupten kann. Passt aber irgendwie auch wunderbar in dieses Modell Darmstadt, wo es ja ganz, ganz viele gibt, die auf den zweiten, dritten Weg mittlerweile setzen, schon bei anderen Vereinen gescheitert sind. Ja, Niemeyer, Rausch, sind ja nur einige Namen, Rosenthal noch. Freut mich dann in gewisser Weise zu sehen, dass man dann irgendwie auch in diesem Haifischbecken Bundesliga dann irgendwie nochmal eine zweite oder vielleicht auch dritte Chance bekommt.
Ja, und Sandro Wagner auch spielerisch deutlich stärker als Dominik Strohengel.
Das ist natürlich auch eine Leistung.
Konstantin, dein Unsung Hero.
Ja, ich gehe dann doch mit Javi Martinez. Ich kann ja einen Bayern-Spieler wählen, ich bin ja frei.
Schon erläutert.
Ja, also es ist ja schon erläutert worden eigentlich.
Ja, genau, hatten wir vorher schon. Ich habe heute auch einen. Mitchell Weiser hat mir sehr gut gefallen beim 2-0-Sieg von Hertha BSC gegen den 1. FC Köln. Da hätte man natürlich jetzt auch Ibišević nehmen können. Der hat sogar über 1400 Minuten nicht mehr getroffen, hat beide Tore gemacht und hat dann auch noch, als Köln dann, naja, gedrückt ist falsch, aber als Köln halt zumindest auf den Ausgleich gespielt hat, viele Bälle vorne festgemacht. Aber Weiser spielt mit einem angebrochenen Zeh momentan. Und ist extrem auffällig als Rechtsverteidiger. Schaltet sich immer wieder mit einer, gute Ideen, auch technisch stark, spielt da mit Haraguchi auf der rechten Seite gut zusammen. Also das wäre jetzt mal mein Unsung Hero des Spieltags, Mitchell Weiser. Dann sind wir beim Zungenschnalzer des Spieltags, auch bekannt als Moment des Spieltags. Konstantin.
Ich will das gleich verbinden mit dem Kopfschüttler des Spieltags.
Sehr schön.
Und zwar der Zungenschnalzer des Spieltags ist der Doppelpack von Sandro Wagner. Und der Kopfschüttler des Spieltages ist der Doppelpack von Sandro Wagner. Das geht im Übrigen auch in Richtung Werder Bremen. Okay. Die sollen sich mal überlegen, was sie da veranstalten da. Genau. Nein, also das war natürlich, das erste war ein Elfmeter gewesen, obwohl ich das fand ich schon auch eine coole Aktion einfach, dass da Wagner dann einfach schießen durfte. Wir haben jetzt die Story so ein bisschen durchdiskutiert schon. Der war jetzt nicht unbedingt so dafür vorgesehen, überhaupt noch Bundesliga zu spielen und dann geschweige denn da Tore zu schießen. Und dann darf er eben den Elfmeter dann gleich machen. Ich meine, da stand es 0-0. Das war jetzt nicht irgendwie Garbage Time, sondern das war schon, da ging es noch voll im Spiel zur Sache. Und ja, und dann natürlich, dass er da das 2-1 am Ende macht, kurz vor Schluss, ich glaube 6-7 Minuten vor Schluss. Das ist eben, wie gesagt, das macht so auch das Böllenfalltor, Darmstadt und alles, was dazugehört, einfach aus. Andererseits, wenn Sandro Wagner 2 Tore schießt, dann sollten Skripnik und seine Mannschaft nochmal in Medias Res gehen und vielleicht nochmal überlegen, wie sie die Saison gestalten wollen.
Sandro Wagner in allen 3 Kategorien vertreten an einem Spieltag. Oh Sandro, Sandro, Sandro. Christopher, dein Kopfschütteln des Wochenendes, genau. Zeit, dass wir ins Bett kommen.
Mein Warm-Moment noch.
Zungenschnalzer haben wir noch.
Nehme ich jetzt, weil ich hatte ihn, glaube ich, jetzt schon am letzten Wochenende, aber ich muss schon wieder Leroy Sané nehmen. Er hat ein wunderbares 2:0 dann geschossen, hat den Deckel drauf gemacht, wieder für überragend schlechte Schalker dann, noch gerettet, irgendwie Tormann 2-mal ausgespielt, wunderbares Tor, wirklich sehr cooler Typ.
Dein Zungenschnalzer, mein Zungenschnalzer ist heute der Chipball von Hummels auf Castro vor dem 1:1 von Aubameyang. Der war wirklich schön, gut getimt. 20 Meter vor dem Tor, an die 5 Meter Kante, gut, kann man auch besser verteidigen, aber trotzdem war schön. Und dann den Kopfschüttler von Konstantin hatten wir ja schon, Christopher.
Nehme ich auch noch eine Szene aus dem Schalke-Spiel, und zwar Hüntela. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen es war. Habe ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm, aber hat er so ganz, ganz übel nachgetreten. Direkt auf die Wade seines Gegenspielers.
Ignowski war das gewesen, glaube ich.
Ignowski, ja, danke. Ja. Eigentlich für mich eine klare rote Karte. Gab irgendwie nur Freistoß für Frankfurt. Dass Hüntela immer wieder solche Aussetzer drin hat, ist für mich der Kopfschüttler des Wochenendes.
Ist das eine Tatsachenentscheidung, wenn es Freistoß für Frankfurt gab und nichts mehr sonst gewertet wird, schon, oder? Ja. Müssen wir vielleicht Colina Serben fragen.
Normalerweise ist ja dann immer die Diskussion, ob es eine gelbe Karte war oder ob es nicht hätte rot sein müssen und dann deswegen Tatsachenentscheidung. Aber in dem Fall gab es ja auch Freistoß für. In dem Fall wahrscheinlich muss es die Tatsachenentscheidung oder bleibt es bei Tatsachenentscheidung.
Gut. Wunderbar. Vielen Dank euch beiden. Das war der Vorcheck mit Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de auf Twitter @cc_eckner und Christopher Ramm von mirseinrot.de auf Twitter @ramc. Ich bin dort @fetzi6. Schaut auf www.checkpot.fm, schaut auf www.facebook.de/der Vorcheck und ja, wir gehen jetzt ins Bett und hören uns dann am Montag wieder. Danke euch beiden, danke an Konstantin, danke an Christopher, danke an euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Lasst euch auch mal rollen.
Vorcheck, der Sportpodcast.